Wir betrachten nun miteinander den ersten Korintherbrief. Es gibt ja zwei Korintherbriefe. Apostel Paulus hat aber noch mehr Briefe nach Korinth geschrieben. Einer ist wohl verschwunden. Das ist der sogenannte verlorene Brief. Der wird auch mal erwähnt in den Briefen. Aber in diesen zwei Korintherbriefen wird bereits sehr wesentlich ausgesagt, sehr Wesentliches, gerade bezüglich der Gemeinde. Und heute Abend haben wir ja das Thema Spaltungen in der Gemeinde, was ganz zentral ist in 1. Korinther 1. Aber bevor die Spaltungen genannt werden, wird zunächst der Dank ausgesprochen für die Gemeinde. Und bevor ich das tue, möchte ich eine kurze Einleitung geben zum 1. Korintherbrief. Korinth liegt ja in Griechenland, heute ist es nur noch eine Kleinstadt. Im Altertum war das eine bedeutende Handelsstadt, eine Verbindungsstadt an der Peloponnesischen Halbinsel, die den Seeleuten es erspart hat, 400 Kilometer um diese Halbinsel herum zu segeln. Man hat Rollen gelegt über das Festland, wo die Schiffe hinübergezogen wurden. Man hat dann begonnen, unter Kaiser Nero einen Kanal zu bauen im 1. Jahrhundert nach Christus, der allerdings erst im 19. Jahrhundert abgeschlossen wurde, sodass man heute nicht mehr diesen gefährlichen Umkreisungsweg um den Peloponnes machen muss, der sehr gefürchtet war und ist, auch heute noch. Heute fährt man durch den Kanal und da kommt man an Korinth vorbei. Und damals musste man auch an Korinth vorbei, auch wenn man nach Athen wollte, war der Weg für viele an Korinth vorbei, also eine bedeutende Metropole. Und diese Stadt war also damals ein Zentrum, heute nicht mehr so bedeutend. Es war auch ein Zentrum des Heidentums. Es fand sich dort ein bekannter Aphrodite-Tempel. Das ist die griechische Göttin Aphrodite, die gleiche, die in der Römerzeit dann die Venus war, die Göttin der Liebe. Und da waren 1000 Priesterinnen in diesem Tempel, die nichts anderes als Prostituierte waren, die dann hinunterkamen in die Stadt und ihre Dienste anboten. Dadurch war die Unzucht besonders schlimm verbreitet, was auch im 1. Korintherbrief mit ein zentrales Thema ist. Und damals hat man die Unzucht noch wenigstens religiös verbrämt. Heute wird sie einfach ganz offen praktiziert. Aber beides ist schlimm. Unzucht und Götzendienst, das sehen wir in der Bibel immer wieder, hängen auch sehr eng zusammen. Es kann geradezu auch als Synonym verwendet werden. Und in dieses Korinth hinein hat der Apostel Paulus sich begeben, in diese verrufene, sittenlose Stadt, und hat dort eine Gemeinde gegründet auf seiner zweiten Missionsreise. Das wird uns beschrieben in Apostelgeschichte 18, Verse 1 bis 17. Und bevor ich beginne, 1. Korinther 1 zu verlesen, möchte ich doch zunächst zur Gründung dieser Gemeinde diese Stelle verlesen. Es war ja dem Apostel Paulus verwehrt worden, in Kleinasien, wie bei der ersten Missionsreise, weiterzuziehen. Es erschien ihm im Traum ein Mann, der sagte, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Mazedonien, ein Teil Griechenlands, und dann ist er übergesetzt nach Europa. Das war der Ruf nach Mazedonien, Philippi, dann Thessalonich, Beröa, Athen, und von Athen dann führte der Weg nach Korinth. Und so lesen wir in Apostelgeschichte 18 über diese Anfänge. Danach verließ Paulus Athen und kam nach Korinth und fand einen Juden mit Namen Aquila aus Pontus gebürtig. Der war mit seiner Frau Priscilla kürzlich aus Italien gekommen, weil Kaiser Claudius allen Juden geboten hatte, Rom zu verlassen. Zu denen ging Paulus. Und weil er das gleiche Handwerk hatte, blieb er bei ihnen und arbeitete mit ihnen. Sie waren nämlich von Beruf Zeltmacher. Und er lehrte in der Synagoge an allen Sabbaten und überzeugte Juden und Griechen. Als aber Silas und Timotheus aus Mazedonien kamen, richtete sich Paulus ganz auf die Verkündigung des Wortes und bezeugte den Juden, dass Jesus der Christus ist. Als sie aber widerstrebten und lästerten, schüttelte er die Kleider aus und sprach zu ihnen, euer Blut komme über euer Haupt, ohne Schuld gehe ich von euch von nun an zu den Heiden. Und er machte sich auf von dort und kam in das Haus eines Mannes mit Namen Titius Justus, eines Gottesfürchtigen, dessen Haus war neben der Synagoge. Crispus aber, der Vorsteher der Synagoge, kam zum Glauben an den Herrn mit seinem ganzen Hause, und auch viele Korinther, die zuhörten, wurden gläubig und ließen sich taufen. Es sprach aber der Herr durch eine Erscheinung in der Nacht zu Paulus, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Er blieb aber dort 1 Jahr und 6 Monate und lehrte unter ihnen das Wort Gottes. Und nachdem diese 1,5 Jahre vorbei waren, hatte der Herr einen Plan, weiterzuziehen. Und es geschah dann durch Folgendes. Als aber Gallio Statthalter in Achaia war, empörten sich die Juden einmütig gegen Paulus und führten ihn vor den Richterstuhl und sprachen, dieser Mensch überredet die Leute, Gott zu dienen, dem Gesetz zuwider. Als aber Paulus den Mund auftun wollte, sprach Gallio zu den Juden, wenn es um einen Frevel oder ein Vergehen ginge, ihr Juden, so würde ich euch anhören, wie es recht ist. Weil es aber Fragen sind über Lehre und Namen und das Gesetz bei euch, so seht ihr selber zu, ich gedenke darüber nicht Richter zu sein. Und er trieb sie weg von dem Richterstuhl. Da ergriffen sie alle Sosthenes, den Vorsteher der Synagoge, und schlugen ihn vor dem Richterstuhl, und Gallio kümmerte sich nicht um ihn. Nachdem dann der Apostel Paulus dort weggegangen war, kam Apollos, ein vollmächtiger Evangelist, das wird dann am Ende von Kapitel 18 beschrieben. Und warum habe ich das ausführlich gelesen? Weil einige dieser Namen auch im 1. Korintherbrief wieder auftauchen. Gleich am Anfang werden wir hören, Paulus und Sosthenes schreiben diesen Brief. Es ist mit größter Wahrscheinlichkeit der gleiche Sosthenes, der hier geschlagen worden war, der damals noch auf der anderen Seite stand, aber sich anschließend wohl bekehrt hat zum Herrn Jesus Christus. Dieser Sosthenes, der kommt gleich nachher vor. Aber auch Crispus kommt vor im 1. Kapitel, den Paulus getauft hat. Und andere. Ja, die Entstehung der Gemeinde. Nun, der Korintherbrief hat das Hauptthema, die Vermischung mit dem Heidentum und die Verweltlichung der Gemeinde. Der Galaterbrief im Vergleich dazu hat als Hauptthema die judaistische Gesetzlichkeit. Und wir sehen gerade an diesen zwei wichtigen Paulusbriefen, auf welchen zwei Seiten man sozusagen vom Pferd fallen kann. Auf der einen Seite die Verweltlichung, was bei den Korinthern die besondere Gefahr war, und bei den Galatern die Gefahr der Vergesetzlichung, des Rückfalls in judaisierendes Selbsterlösungsstreben. Aber jetzt ist unser Thema der Korintherbrief. Und jetzt lesen wir, beginnend ab Kapitel 1, ab Vers 1 bis Vers 17. Paulus, berufen zum Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes, und Sosthenes, unser Bruder, an die Gemeinde Gottes in Korinth, an die Geheiligten in Christus Jesus, die berufenen Heiligen samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jedem Ort, bei ihnen und bei uns. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott allezeit, euretwegen, für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus, dass ihr durch ihn in allen Stücken reich gemacht seid, in aller Lehre und in aller Erkenntnis. Denn die Predigt von Christus ist in euch kräftig geworden, so dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe, und wartet nur auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus. Der wird euch auch festerhalten bis ans Ende, dass ihr untadelig seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Soweit der Dank und das Lob. Und jetzt beginnt die Ermahnung. Und das haben die Korinther, wie auch alle Menschen in allen Generationen, sehr nötig. Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle mit einer Stimme redet und lasst keine Spaltungen unter euch sein, sondern haltet aneinander fest in einem Sinn und in einer Meinung. Denn es ist mir bekannt geworden über euch, liebe Brüder, durch die Leute der Chloe, dass Streit unter euch ist. Ich meine aber dies, dass unter euch der eine sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere, ich zu Apollos, der dritte, ich zu Kephas, also Petrus, der vierte, ich zu Christus. Wie? Ist Christus etwa zerteilt? Ist denn Paulus für euch gekreuzigt? Oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft? Ich danke Gott, dass ich niemanden unter euch getauft habe, außer Crispus und Gaius. damit nicht jemand sagen kann, ihr wäret auf meinen Namen getauft. Ich habe aber auch Stephanas und sein Haus getauft, sonst weiß ich nicht, ob ich noch jemand getauft habe. Denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu predigen, nicht mit klugen Worten, damit nicht das Kreuz Christi zunichte werde. Im letzten Teil des Vers 17 klingt bereits das Thema, das Wort vom Kreuz an, dass wir, so der Herr will und wir leben, morgen früh betrachten, was natürlich ganz zentral ist. Ja, wir wollen Vers für Vers dazu einiges sagen. Paulus, das heißt ja der Kleine, der Geringe, im Unterschied zu Saulus, dem Großen, was sein eigentlicher Name ist. Bewusst hat er sich diesen Namen gegeben, gedemütigt vor dem Herrn, zerbrochen vor Damaskus, vom Herrn aufgerichtet und berufen zum Apostel Christi Jesu, das heißt zum Gesandten des Messias Retter, wörtlich übersetzt. Apostolos, der Gesandte, Christos, der Messias, der Heilskönig Israels, der auch zu den Heiden gesandt wurde, damit auch sie gerettet werden, die sich berufen lassen. Und Jesus heißt Jeshua, Hilfe, Rettung, der Retter. Hier steckt schon das ganze Evangelium drin, in dem Namen Christus Jesus. Ja. So dicht ist das Wort Gottes gefasst. Und berufen ist er nicht durch Menschen, sondern durch den Willen Gottes. Denn der Herr ist ihm erschienen vor Damaskus. Man nimmt an, dass der Apostel Paulus, oder beziehungsweise damals hieß er ja Saulus, den Herrn Jesus zu Lebzeiten nicht gesehen hat. Man weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall hat er ihn gesehen vor Damaskus, als er ihm als der erhöhte Herr bereits erschienen ist. Er war zunächst blind vor dieser Erscheinung, nachher die Augen waren geschlossen und sie wurden geöffnet, als er dann die Taufe empfing durch Hananias in Damaskus. Aber da wurde er berufen und wurde vom Christenverfolger zum wohl bedeutendsten christlichen Missionar der ersten Gemeindezeit. Durch den Willen Gottes berufen, nicht durch Menschen. Und er hat den Herrn gesehen. Die Frage stellt er, habe ich nicht den Herrn gesehen? Er hat ihn wirklich gesehen. Und Apostel, dazu gehört, dass man den Herrn gesehen hat. Wenn es heute sogenannte Neuapostolische gibt, die haben den Herrn nicht gesehen. Die behaupten das nur. Sind keine wirklichen Apostel. Gibt es auch nicht mehr nach der ersten Generation. Apostel waren solche, die den Herrn Jesus zu Lebzeiten gesehen haben, die ihm nachgefolgt sind, ihm gedient haben. Und nun, wir lesen weiter, und Sosthenes, unser Bruder, habe ich schon dazu gesagt, ja, der da geschlagen wurde, damals als der Apostel Paulus vor Gallio verhört worden war. Warum auch immer, vielleicht weil er von den eigenen Volksgenossen nicht verstanden wurde oder sie sagten, er hat nicht genügend dem Paulus damals widerstanden oder es nicht richtig hingekriegt, dass der Paulus davon kam, aber dann hat er sich bekehrt. Und er schreibt nun mit diesem Brief, vielleicht sogar als Sekretär. Es kann sein, dass Paulus den auch ihm diktiert hat, wie es bei manchen Briefen ist, wenn noch ein zweiter Name dabei steht. Sosthenes, unser Bruder. Das wird besonders betont, weil er nicht immer unser Bruder war. Er war auch der Gegner zunächst. An die Gemeinde Gottes in Korinth. An die Geheiligten in Christus Jesus. Oder die Heiligen, die berufenen Heiligen. Heilig, wissen wir im biblischen Sinn, ist jeder, der ausgesondert ist vom Herrn für seinen Dienst. Das sind keine speziellen Heiligen, die vom Papst so ernannt werden, sondern solche, die der Herr berufen hat, ihm nachzufolgen. Im Grunde alle Gläubigen, wir alle sind Heilige in diesem Sinne, dass wir von Jesus berufen sind in seine Nachfolge, in seinen Dienst. Die berufenen Heiligen heißt deshalb auch hier. Samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jedem Ort, bei ihnen und bei uns. Man merkt hier, dass dieser Brief zwar an die Korinther adressiert ist, aber auch an die Heiligen an jedem Ort. Der gilt auch uns heute, sonst würden wir ihn auch nicht auslegen. Ist also hochaktuell und gerade mich hat er schon seit meiner Bekehrung vor 30 Jahren beschäftigt, dieser Brief, 32 Jahre sind es inzwischen, wo also so viel drinsteht über das persönliche Glaubensleben und über die Gemeinde. Ja, wir können da viel lernen miteinander auch diese Tage, indem wir diesen Brief betrachten. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade, das ist die Barmherzigkeit Gottes, der uns die Schuld vergibt. Und Friede ist die Folge daraus, dass wir Frieden haben dürfen mit Gott. Ein befreites Gewissen. Die Sünde ist ins Meer versenkt. Friede, endlich Friede beim Herrn. Das ist der Gruß. Was für ein Gruß. Wenn wir hier grüßen, hallo, oder was ist das dagegen? Ja. Gnade und Friede. Ein Zuspruch, auch ein Segenswunsch. Und dieser Brief beginnt also ganz positiv. Nachher kommen viele Ermahnungen, harter Tadel. Aber es ist doch eine Gemeinde, die auch reich ist und bei allem Reichtum, geistlichen Reichtum, den sie auch hat, auch mancherlei Sünden in sich trägt, die zum Teil sehr gravierend sogar sind. Wer den Brief schon gelesen hat, weiß, was noch alles kommt. Ja. Bis hin zum Inzest. Nun aber erst einmal der Dank. Vers 4 folgende. Ich danke meinem Gott alle Zeit, nicht nur einmal, sondern alle Zeit, euretwegen, für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist, in Christus Jesus. Wie gnädig ist Gott, dass er sich so reich beschenkt hat, dass ihr durch ihn in allen Stücken reich gemacht seid. Da ist jetzt nicht materiell gemeint, das wird gleich erklärt, sondern der Reichtum besteht in aller Lehre und in aller Erkenntnis. Sie sind also lehrmäßig geschult, haben Erkenntnis von Gottes Wort und Gottes Willen und doch folgen sie nicht immer. Das werden wir gleich noch sehen. Und in 1. Korinther 13 wissen wir auch, was das Problem ist. Dass nämlich die Liebe fehlt, die göttliche Liebe. Die Erkenntnis bläht auf, aber die Liebe baut auf. So möchte ich es mal zusammenfassen. Wenn man Erkenntnis, Wissen ohne Liebe hat, dann kriegt man so einen großen Kopf, aber so ein kleines Herz. Das ist leider im Theologiestudium eine große Gefahr zum Beispiel. Kann auch beim Bibelschulstudium sein, auch beim Bibelstudium. Dass man viel Wissen anhäuft, aber wenig Liebe hat zu den Verlorenen. Oder auch zu den Mitbrüdern und Mitschwestern in der Gemeinde. Da kommen wir ja gleich drauf zu sprechen. Reich an Lehre und Erkenntnis, aber arm an Liebe und an Gehorsam. Denn Gehorsam und Liebe hängen untrennbar zusammen. Wenn wir den Herrn lieben, dann werden wir ihm auch gehorchen und seine Gebote gerne halten. Sie sind nicht schwer, aber sie sind lebensnotwendig. Gerettet aufgrund der Gnade, aber der Gehorsam folgt aus der Liebe zum Herrn und zu den Menschen. Denn die Predigt von Christus ist in euch kräftig geworden, sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe. Charisma steht da, Gnadengabe. Ja, es war eine charismatische Gemeinde, im besten Sinne des Wortes, mit wirklichen Gnadengaben beschenkt. Großes Thema im zweiten Teil des Briefes, Kapitel 12 bis 14. Und das Schlimme ist, dass diese Gnadengaben auch pervertiert werden konnten und können und dass auch Dämonisches einfließen kann, dass Sünde damit verbunden sein kann. Hochmut, sich aufblähen mit spektakulären, sensationellen Charismen, erleben wir heute auch, dass Leute sich wichtig machen. So und so viele Tausend habe ich schon geheilt oder hat der Herr durch mich geheilt, ja vorsichtig gesagt. So verkünden sie dann lauthals. Nennen es keine Namen, aber die Korinther, die waren auch reich gesegnet und die Gaben waren sicher auch echt. Es war nicht alles pseudo-charismatisch, wie es heute oft leider ist. Aber der Apostel Paulus, Gott durch seinen Apostel, richtiger gesagt, biegt das wieder zurecht und sagt ihnen, lieber rede ich weiß nicht, 5 Worte in verständlicher Rede als 10.000 in Zungen, in Sprachen, die ich selber nicht verstehe. Das ist jetzt aber ein anderes Thema. Aber hier kommt es schon, klingt es schon an. Kein Mangel an irgendeiner Gnadengabe und ihr wartet auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus. Ja, sie haben auch die Wiederkunft des Herrn betont. Auch in der Endzeit haben sie manche Erkenntnisse gehabt. Vielleicht sogar Spezialisten, gibt es heute auch. Und doch fehlt oft was. Wenn man auf einem Gebiet oft einseitig wird, kann es sein, auf einem anderen Gebiet verliert man Wesentliches. So wollen wir die ganze Bandbreite des Wortes Gottes beherzigen. Nicht nur auf einem Gebiet Erkenntnisse anhäufen. Es gibt ja heute auch Endzeit-Spezialisten, aber auch solche, die ganz die Augen davor verschließen, ist beides nicht richtig. Man muss das alles ausgewogen und im Gleichgewicht der gesamten Heiligen Schrift sehen und erkennen. Ja, Endzeiterkenntnis, aber auch Heiligung hier und jetzt aufgrund der Rechtfertigung aus Gnaden. Sie warten auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus, wunderbar. Und dann auch ein Zuspruch, der Herr wird euch auch fest erhalten bis ans Ende, dass ihr untadelig seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Denn er ist treu, Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Sind wir untreu, so bleibt er doch treu, heißt es mal an anderer Stelle im Neuen Testament. Das ist sehr tröstlich zu wissen, dass Gott uns immer wieder seine Hand ausstreckt, auch wenn wir schon so oft versagt haben. Keine billige Gnade, kein Freibrief zum Sündigen, aber doch ein Trost zu wissen, auch wenn ich versagt habe, der Herr will mich wieder wie den verlorenen Sohn zurückholen, zurücklieben. Und diese Einladung gilt ja auch den Korinthern, die jetzt so harten Tadel erfahren werden. Gleich geht es jetzt schon los. Aber behalten wir das im Hinterkopf. Dieser Trost, dieser Zuspruch, die Treue Gottes wird betont. Die Gaben werden auch erwähnt, die der Herr ihnen zugeeignet hat. Und die Treue Gottes. Und nun aber, Vers 10, aber, ich ermahne euch, aber, und auch jetzt kommt noch eine Abmilderung, liebe Brüder. Wenn hier Brüder steht, sind übrigens auch immer auch die Schwestern gemeint. Das Wort Gottes ist inklusiv, also schließt das mit ein. Ja, die Gemeinde ist angesprochen, muss die Bibel jetzt nicht umschreiben deshalb, sondern das ist ganz selbstverständlich enthalten. Aber liebe Brüder oder auch geliebte Brüder, Geschwister, ja, sie werden ermahnt. Und doch sind es noch die Lieben, die von Gott Geliebten, denen er seine Treue nicht versagen möchte. Bei aller Ermahnung ist Gottes seelsorgerlicher Retterwille da. Er möchte retten, auch gerade wenn er tadeln muss. So wie auch ein guter Lehrer, wenn er die Kinder auch strafen muss. Heute ist es ja nicht mehr körperlich, aber auch anderweitig kann man Kinder strafen, Strafarbeiten und so weiter. Aber es ist aus Liebe, damit sie lernen sollen, gute Schüler und Schülerinnen zu werden und gute Menschen. Und wenn die Eltern strafen müssen, geschieht es ja auch aus Liebe. Es sollte nicht im Zorn geschehen, ja, sondern immer aus Liebe. Aber deutlich. Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, wichtig, wenn wir ermahnen, dann immer in der Autorität und Abhängigkeit vom Herrn. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Dass ihr alle mit einer Stimme redet und lasst keine Spaltungen unter euch sein, sondern haltet aneinander fest, in einem Sinn und in einer Meinung. Das ist grundlegend. Ja, wenn man heute schaut, wie viele Kirchen, Gruppen, Gemeinschaften, Sekten es gibt, Aufspaltungen, das scheint hier nicht zusammenzupassen. Vielleicht müssen wir ergänzend dazu eine andere Stelle lesen, damit wir es nicht einseitig verstehen, und zwar 1. Korinther 11, Vers 19. Gottes Wort widerspricht sich nicht, sondern die verschiedenen Stellen ergänzen einander. Und so heißt es hier in 11, 19, denn es müssen ja Spaltungen unter euch sein, damit die Rechtschaffenen unter euch offenbar werden oder die Bewährten, die Treuen deutlich werden. Das ist ein Widerspruch zu 1, Kapitel 1. Ich denke nicht. Sondern grundsätzlich soll man nicht Spaltung herbeisehnen. Gottes Wille ist die Einheit, dass alle eins seien, wie es in Johannes 17 steht. Aber es gibt manchmal auch Ausnahmen, wo es doch sein muss. Und weil das Thema so schwierig ist, möchte ich das jetzt auch betrachten weiterhin in aller Schwachheit und Demut. Aber vorher lesen wir noch die Verse weiter, bevor ich dann zusammenfassend einiges sage. Der Apostel Paulus hat gehört, dass Spaltungen sind in Korinth und bereits in der Urgemeinde gab es das also. Es ist mir bekannt geworden über euch, liebe Brüder, durch die Leute der Chloe, dass Streit unter euch ist. Sie haben es dem Apostel gesagt, aber nur wohl, damit er korrigierend, helfend, heilend eingreifen sollte. Ich meine aber dies, dass einer unter euch sagt, der eine unter euch sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere zu Apollos, der dritte zu Kephas, der vierte zu Christus. Paulus war gemeindegründend tätig, Apollos hat das Werk fortgesetzt, wie schon erwähnt, nachdem Paulus ja vertrieben wurde. Und auch Kephas, Petrus, auf den berufen sich auch manche, der war sicherlich auch in Korinth, kann man daraus folgern. Aber die besonders Frommen, die sagen, wir gehören zu keinem dieser, wir gehören zu Christus. Das ist grundsätzlich auch richtig. Alle sollten sagen, ich gehöre zu Christus. Ja? Aber wenn dann solche Parteiungen sind, dann ist das die Gefahr, dass die besonders Frommen sagen, ich aber zu Christus, du ja nur zu Paulus. Versteht ihr? Ja, wir wollen da auch vorsichtig sein. Und dann schreibt ja auch der Apostel Paulus weiter, ist Christus etwa zerteilt? Nein, Christus ist nicht zerteilbar, er ist ja der Herr. Also er steht oben als Herr, die Autorität Christi bleibt. Aber Paulus, wer ist Paulus? Ist Paulus für euch gekreuzigt oder seid ihr auf seinen Namen getauft? Keinesfalls natürlich. Der Apostel Paulus hat Einzelne getauft. Warum hat eigentlich der Herr Jesus niemand getauft? Darüber kann man sich auch Gedanken machen. Seine Jünger haben getauft, ja. Nun, es ist vielleicht schonende Fürsorge gewesen. Wenn nämlich der Herr Jesus begonnen hätte zu taufen, mal jetzt rein hypothetisch gedacht, dann hätte es bestimmt die Menschen dann gehabt, die sich berufen hätten. Ich bin vom Herrn selber getauft. Und man hätte die verehrt. Man hätte angefangen, Personenkult zu machen. Oh, von Jesus getauft. Ja, versteht ihr? Ich nehme an, das ist einer der Gründe, dass das wohl nicht so gegangen ist. Zumal ja der Herr Jesus nicht zu vergleichen ist mit irgendeinem Menschen oder Apostel. Er war ja wahrer Mensch auf der Zeit auf der Erde, als er wandelte, aber er ist immer zugleich wahrer Gott, ja, wahrer, echter Gott. Er hat selber nicht getauft. Aber auch wenn jemand durch den Apostel Paulus getauft wurde, ist es auch nichts Besonderes in dem Sinne, möchte er damit sagen. Deshalb kann er auch sogar sagen, ich weiß gar nicht, ob ich sonst noch jemand getauft habe. Es ist ihm unwichtig. Und es soll auch den Täuflingen unwichtig sein, ob sie jetzt von Paulus oder sonst irgendjemand getauft wurden. Entscheidend ist ihr Bekenntnis zum Herrn Jesus, nicht wer sie getauft hat. Versteht ihr? Ja? Die Taufe als Bekenntnis, ich gehöre zu Jesus Christus, aber nicht ich gehöre zu Paulus oder sonst irgendeinem Täufer. Er hat also den Stephanas getauft und den Crispus. Das war ja der Synagogenvorsteher, der zum Glauben kam. Wir haben es am Anfang gehört in Apostelgeschichte 18. Und auch Gaius. Und eben den Stephanas, der übrigens auch in Kapitel 16 dann wieder begegnet. Als Erstlinge in Achaia werden sie dann nochmal genannt. Stephanas und sein Haus. Nun, und deshalb wird auch das nochmal betont, entscheidend, sein Auftrag ist, das Evangelium zu predigen. Und zwar nicht mit klugen Worten, darauf kommen wir noch zurück, in den späteren Kapiteln, damit nicht das Kreuz Christi zunichte werde. Nun aber zur Frage der Spaltungen und Streitereien in Gemeinden. Ich weiß nicht, wie es in euren Gemeinden aussieht, ob es da auch solche Situationen schon gegeben hat oder vielleicht sogar gibt, augenblicklich. Ich denke, auf Dauer ist keine Gemeinde, keine Kirche, keine Gruppierung davon verschont, weil überall es menschelt. Und grundsätzlich gibt es verschiedene Gründe, warum sich Christen voneinander trennen. Was hier genannt ist in 1. Korinther 1, das sind Parteiungen aufgrund der Behauptung der Zugehörigkeit zu gewissen Personen, zu Vorbildern. Und es kann auch in Gemeinden Machtstrukturen geben, wo gewisse Menschen sich in den Vordergrund spielen, die sehr viel Einfluss haben oder beanspruchen oder sich einbilden oder wie auch immer, vielleicht auch viel Geld haben und Anhänger um sich scharen. Aber liebe Freunde, das ist ein Zeichen für geistliche Unreife, wo das geschieht. Wir sollen keine Anhänger sammeln, außer für den Herrn Jesus Christus. Wir sollen keine Anhänger um uns scharen, wenn wir Aufgaben in Gemeinden haben, dass die eine gehört zum Fritz, die anderen zum Hans, die dritten zum Max, ja, und so ähnlich, ich sage es mal so allgemein, das sind häufige Namen, deshalb braucht sich keiner betroffen fühlen. Und wenn sowas geschieht, sollte man das von sich weisen. Wenn es rein Anhänglichkeit, Abhängigkeit ist zu Personen. Und wenn ein Hirte oder wenn Älteste in Gemeinden verantwortlich sind, dann werden sie Menschen niemals seelisch, machtmäßig an sich binden, auch nicht finanziell oder sonst wie in Abhängigkeiten bringen, sondern sie immer auf den Herrn hinweisen und sagen, ich bin nur vergänglicher Staub, auf den Herrn sollst du vertrauen. Ich habe mein Leben selber schon bittere Erfahrungen gemacht, auf Vorbilder vertraut und habe dann irgendwann immer gemerkt, es sind auch nur Menschen, ja. Bin ziemlich kuriert worden, auch über mich selber natürlich. Wir sind alle begnadigte Sünder, so möchte ich es mal ausdrücken, um das noch deutlicher zu machen. Natürlich, wir können Vorbilder haben, auch im Reich Gottes. Aber wenn man manchmal Biografien liest, wunderbar, aber ich sage immer, ehrlich sind die Biografien nur, wenn auch die Sünden nicht verschwiegen werden, dieser Glaubenshelden, auch in der Geschichte der Gemeinde oder Kirchengeschichte, oder wie man es nennen will. Ob es ein Hudson Taylor ist oder Wesley oder Zinzendorf oder Moody oder wer das alles ist oder Reformatoren, ja, sie haben alle auch ihre Fehler gehabt. Auch alle Personen der Bibel mit einer Ausnahme. Der Herr Jesus Christus, er war ohne Sünde und ist ohne Sünde in Ewigkeit. Aber selbst der Apostel Paulus, wir wissen, welche Schwachheiten und Fehler und Sünden auch er hatte. Und ein Apostel Petrus, der den Herrn verleugnet hat. Selbst ein Prophet Samuel, da haben wir lange gesucht, bis wir es gefunden haben, aber in der Erziehung hat es wohl gefehlt. Seine Söhne sind nicht so den Weg gegangen. Und beim König David ist ja bekannt, ja, er wurde zwar begnadigt, aber er hat schwer gefehlt durch Ehebruch und Mord und so weiter. Man könnte jetzt alle Männer und Frauen der Bibel aufzählen. Allein der Herr Jesus ist ohne Sünde. Und so wollen wir auch nur auf ihn vertrauen. Wir gehören zu Christus, nicht zu Paulus, Petrus, Apollos, Fritz, Max oder Hans oder sonst jemand. Also macht euch nicht von Menschen abhängig, das ist mein guter Rat. Und davor will auch der Apostel Paulus, will Gott durch seinen Apostel hier warnen, dass man nicht sich in Parteiungen hineinbegibt. Ich gehöre zu dem, du aber zu jenem. Nun allerdings gibt es doch eine Ausnahme bezüglich Menschen, was ich schon gesagt habe, damit die Bewährten offenbar werden, muss es manchmal Spaltungen geben. Es gibt auch in Gemeinden sicherlich auch insofern doch Unterschiede, dass es Diener gibt, die vielleicht gar nicht wirklich bekehrt sind, ja. Oder die vielleicht ganz andere Ziele haben, eigensüchtige, fleischliche Ziele, irdische Ziele, die vielleicht Macht haben wollen oder eine Bereicherung, eine Gemeinde zur Bereicherung missbrauchen, was alles schon gegeben hat leider. Ja. Kollektenpredigt, die längste Predigt und solche Dinge gibt es auch in manchen Richtungen. Und da müssen dann wirklich Spaltungen sein, davon muss man sich trennen, wo Egoismus, Eigennutz, eben Sünde im Hintergrund steht bei solchen Männern oder auch Frauen. Da gibt es ja auch zunehmend Frauen, die gemeindeleitend wirken, obwohl das Wort Gottes das verbietet, ja, von dem abgesehen. Und das ist eben ganz klar, dass man davon sich trennen muss. Und die Bewährten werden offenbar, wenn da in diesem Sinn notwendige Trennung oder Spaltung geschieht. Und dann natürlich kann Spaltung notwendig sein in puncto Lehre. Nicht bei Dingen, wo die Schrift das nicht ganz klar sagt, aber bei den Dingen, wo die Heilige Schrift klar Lehrfragen klärt und jemand ganz massiv dagegen lehrt, da muss Spaltung sein. Da muss entweder der Irrlehrer sich trennen von seiner Irrlehre oder die Gläubigen müssen sich trennen vom Irrlehrer, um das mal so zu sagen. Um das nochmal zu sagen, wo ganz klare Irrlehre ist, da muss der Irrlehrer sich spalten von seiner Irrlehre, sich wirklich bekehren in dem Sinne. Wenn er das nicht tut, dann müssen die anderen sich von dem Irrlehrer separieren, absondern. Sage ich jetzt was Falsches? Ist an sich logisch, ja. Die Frage ist halt immer nur, was ist ihr Lehre, wo beginnt sie? Und da kommen wir zur Frage der Schriftauslegung. Wie wird die Bibel richtig ausgelegt? Indem wir sie so ernst nehmen, wie sie dasteht, wird sie richtig ausgelegt. Aber wie steht sie da? Na, sie steht da, wie sie dasteht. Wie ein Wort zu verstehen ist, das ergibt das Wortsinn, der Wortsinn und der Zusammenhang des Wortes, wo es steht. Wenn der Herr Jesus zum Beispiel ein Gleichnis spricht, dann ist das als Gleichnis auszulegen. Wenn der Herr Jesus eine historische Begebenheit erzählt, ist das als historische Begebenheit ernst zu nehmen. Wenn der Schöpfungsbericht als Tatsachenbericht geschildert ist, mit der Sechstageschöpfung, ist das als Tatsachenbericht ernst zu nehmen. Wenn in der Offenbarung der Ablauf ist, dass es ein tausendjähriges Reich gibt in der Zukunft, dann ist das als Ablauf ernst zu nehmen. Alles andere ist Irrlehre und zu verwerfen. Ich sage das mal so deutlich. Das sind jetzt nur einige Beispiele. Wenn allerdings es heißt, dass im tausendjährigen Reich der Satan durch eine Kette gebunden ist, dann ist diese Kette innerhalb des Tatsachenberichtes, tausendjähriges Reich als Heilsstadium, ist diese Kette ein Symbol, weil der Satan sich durch eine Eisenkette natürlich nicht binden lässt, weil er ein geistiges Wesen ist. Aber die Kette ist ein menschlicher Ausdruck, der zum Ausdruck bringt, er ist gebunden, so wie hier ein Gefangener mit einer Kette. Aber die Tatsache, dass er im tausendjährigen Reich, im zukünftigen Reich gebunden ist und nicht die Versuchungen wie heute ausstreuen kann, das ist eine Tatsache. Das ist jetzt nur mal ein Beispiel. Man könnte viele weitere bringen. Irrlehre entsteht halt dann, wenn man die Dinge umdreht und sagt, das, was wörtlich steht, ist geistlich zu nehmen und das, was geistlich etwa als Gleichnis zu verstehen ist, das ist dann wörtlich zu nehmen. Ja? Oder was als Symbol ausdrücklich gekennzeichnet ist, das muss wörtlich genommen werden. Das ist das bekannte Beispiel mit Zeugen Jehovas, was die aus den 144.000 machen in Offenbarung 7. Ich habe das ja hier schon ausgelegt. Die drehen das genau rum. Da steht ja 144.000 aus den 12 Stämmen Israels, wobei ein Stamm verdoppelt wird, Ephraim und Manasse aus Josef, weil dann dafür fehlt, weil da eventuell der Antichrist rauskommt. Und so weiter, das kann ich jetzt hier nicht weiter ausführen. Aber diese 12 Stämme grundsätzlich, es wird ausdrücklich auf Israel bezogen, die 144.000 in Offenbarung 7. Und die 144.000, das ist wohl eher symbolisch eine Vollzahl, 12 mal 12 mal 1000. Ja, die 12, die Apostel und die 12 Stämme multipliziert und dann nochmal mit 1000, so wie auch im tausendjährigen Reich als Zahl der Vollkommenheit. Und wenn Gottes Wort so deutlich betont, der Stamm Benjamin, der Stamm Manasse und so weiter, wenn die sogar noch aufgezählt werden, dann nehme ich das wirklich für Israel. Sonst wäre es nicht so deutlich signalisiert vom Wort Gottes, das muss man wörtlich für Israel nehmen. Aber die 144.000 kann zwar auch wörtlich sein, deutet aber eher auf eine Vollzahl hin. Ich weiß, das ist nicht immer ganz einfach. Ja. Man will auch barmherzig sein miteinander, wenn jemand da so gewisse Erkenntnisunterschiede hat, ist klar. Aber ich habe gerade gesagt, die Zeugen Jehovas drehen diese Regel eben gerade rum und andere Sekten. Da wird dann alles so hingebogen, dass es in die vorgefasste Irrlehre hineinpasst. Und wenn es noch so verdreht wird. Und davon muss man sich distanzieren und trennen und sagen, das können wir nicht mittragen. Ganz klar ist, dass am Heilszentrum nichts zu rütteln ist. Was ist das Heilszentrum? Jesus Christus, der Gekreuzigte. Das ist das Zentrum. Wir werden noch hören, ich weiß nichts als Jesus Christus, den Gekreuzigten. Morgen früh in 1. Korinther 1 auch nachzulesen. Das habe ich mir mal als Motto auf meine Homepage auch gesetzt, diesen Vers. Ich weiß nichts als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Staunen die Leute immer, wenn es da heißt Dr. Gassmann, dann steht dann dieser Vers drunter gleich als Motto. Ja, weil ich wirklich nichts weiß, wenn der Herr mir es nicht schenkt. Das ist auch wirklich so. Auch in der Vorbereitung, ich habe wenig Zeit gehabt, mir da Notizen zu machen. Ich habe gesagt, Herr, du kannst mir schenken. Ich war nicht faul, ja, aber ich habe nichts aufgeschrieben. Ich sage euch jetzt hier fast alles auswendig. Und so sind wir ganz abhängig und angewiesen auf die Hilfe des Herrn, dass er uns wirklich leitet, auch im Verständnis seines Wortes. Wir können nichts sagen, wenn er es uns nicht schenkt. Das ist ganz entscheidend. Ja, also das Zentrum, da ist ganz klar, wenn das angetastet wird, dann sollen sich diejenigen, die da was anderes lehren, erst einmal bekehren. Sie können nicht in der Gemeinde beanspruchen, Lehren festzusetzen oder zu leiten. Da müssen dann Trennungen von solchen Menschen sein, für die wir beten dürfen, dass sie die Wahrheit annehmen. Und das muss sein, das entspricht nämlich der Gemeindezucht, 1. Korinther 5. Der die Gemeinde durchsäuert mit dem Sauerteig eines falschen Lebenswandels. In 1. Korinther 5 ist zum Beispiel Inzest, also Inzucht. Oder genauso mit falscher Lehre, verderblicher Lehre. Der muss hinausgetan werden, damit nicht die ganze Gemeinde zerstört wird, wie von einer Krebs geschwulst. Das wäre nämlich viel schlimmer, wenn die ganze Gemeinde zerfressen wird durch ihr Lehren. Und seht ihr, das ist die große Not in vielen großen Kirchen heute. Auch großen Freikirchen zum Teil. Dass keiner mehr Gemeindezucht übt. Dass die Irrlehren schon von ganz oben jetzt verkündet werden. Von höchsten Gremien. Ja. Das ist die große Not. Und wer will da noch etwas Klares sagen? Und da ist für mich auch der Schritt schon gewesen, dass ich dann mich zurückziehe. Wenn nicht dann die Irrlehrer ausgeschlossen werden, dann müssen die Gläubigen sich selber ausschließen und sich selber versammeln. Ich sag's mal unter uns. Versteht ihr, was ich sagen will? Ich kann manches auch nur andeuten jetzt, aber wo Kirchen unreformierbar geworden sind, da gilt es, gemäß Offenbarung 18 zu handeln. Geht hinaus aus Babel. Wir können natürlich immer noch hoffen, vor Ort, wie da die einzelnen Gemeinden strukturiert sind. Aber manches ist auch schon so schlimm geworden, dass man vielleicht lange gekämpft hat, lange gelitten hat, viele Tränen vergossen, zur Reformation aufgerufen. Und wenn man es mehrfach versucht hat, zweimal, dreimal gerufen, und man will es nicht mehr hören, dann muss der Gläubige Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist auch biblische Absonderung. So, und jetzt möchte ich abschließend noch etwas sagen zur biblischen Absonderung. Es berührt sich ja mit dem Thema. Also grundsätzlich soll Einheit sein, ist ganz klar. Haltet aneinander fest, in einem Sinn und in einer Meinung. Wie schön wäre es einerseits, wenn wir nur eine Gemeinde hätten weltweit. Das ist ja das Ideal der katholischen Kirche. Unter dem Papst die große Einheit, ja, nur eine Weltkirche. Aber wie viele Irrlehren sind gerade in dieser römisch-katholischen Kirche im Laufe der Jahrtausende eingedrungen und werden verbreitet heute. Möchte ich jetzt hier nicht alles aufzählen. Es ist gescheitert, dieses Modell, das durch Institutionen aufzubauen. Aber ich bin überzeugt, liebe Geschwister, die Einheit ist doch vorhanden. Wie ist denn vorhanden? Da, wo Gottes Kinder sich treffen und versammeln, die wirklich wiedergeboren sind durch den Geist Gottes, da ist die Einheit vorhanden, auch wenn wir zu unterschiedlichen Versammlungen gehen. Ja. Unsichtbare Gemeinde Christi, die ist vorhanden. Gemeinde Gottes, unsichtbar vorhanden. Natürlich auch sichtbar, aber wer wirklich von uns ein Kind Gottes ist, der hat auch den anderen lieb, der auch Kind Gottes ist. Oder ist es nicht so? Auch wenn es manchmal Reibereien gibt. Schließlich gibt es auch zwischen Kindern Gottes, weil wir doch auch noch vom Fleisch angefochten sind. Das war ja die Not auch in Korinth. Aber wir haben die Möglichkeit zur Vergebung, zur Versöhnung. Ja, das ist ganz wichtig. Wenn wir wirklich vom Geist Gottes geleitet sind, dürfen wir einander auch vergeben. Nun aber zur Frage der Absonderung. Wir haben es mal in unserem kleinen Ökumene-Handbuch folgendermaßen formuliert, liegt auch hinten aus, auch andere Bücher. Ich möchte es einfach zitieren. Da heißt es, das Neue Testament nennt mehrere Umstände, unter denen Christen sich von anderen Gläubigen oder solchen, die sich nur so nennen, trennen sollen. Erstens, treue Gläubige sollen sich abwenden von sektiererischen, parteigeistigen Menschen. Das sind Menschen, die Sondergruppen unter Christen bilden wollen, durch Sonderlehren, Irrlehren, Personenkult, Exklusivansprüche, persönliche Streitigkeiten etc. Zweitens, treue Gläubige sollen solche aus ihrer Gemeinschaft ausschließen, die trotz mehrfacher Ermahnung unbußfertig an ihren Sünden festhalten. So wie in 1. Korinther 5 und gemäß Matthäus 18 dieser Regel unter vier Augen, dann zu zweit und dann noch Zeugen und dann erster Ausschluss. Also es ist ein stufenweises Vorgehen. Und im Zusammenhang mit Matthäus 18 steht das Gleichnis vom verlorenen Schaf, das zurechtgebracht werden soll. Ja, auch dieser seelsorgerliche Aspekt, selbst beim Ausschluss ist noch vorhanden, dass eine Seele gerettet werde. Aber damit die Gemeinde nicht zersetzt wird, zerstört wird, muss man hier handeln. Darf nicht einfach alles tolerieren und die Sünde bis zu den höchsten Gremien wuchern lassen, so wie es heute in den großen Kirchen ist. Drittens, Treue Gläubige sollen sich von solchen abwenden, die zwar äußerlich religiös sind, aber die lebensverändernde Kraft Gottes leugnen. 2. Timotheus 3, Vers 5. Sie nennen sich fromm, aber seine Kraft verleugnen sie. Sie sind nicht wirklich in Verbindung mit dem Herrn Jesus Christus. Nur frommes Mäntelchen. Ja. Das kann oft mehr Schaden bringen in der Gemeinde, als es nützt. Weil Religion ist der Todfeind des christlichen Glaubens. Das hat Wilhelm Pahls mal sehr gut in dem Traktat dargestellt. Religion oder Christus. Denn Religion ist immer etwas Selbstgemachtes, wo sich der Mensch selber erlösen will. Während Christus uns herauszieht aus dem Sumpf der Sünde und des Verderbens. Das ist der grundlegende, gewaltige Unterschied. Und viertens, treue Gläubige sollen keine Gemeinschaft mit Irrlehrern haben, die zum Beispiel die Auferstehung leugnen. Stattdessen sollen sie Abstand nehmen von aller Ungerechtigkeit und Gemeinschaft suchen mit gottesfürchtigen Christen. 2. Timotheus 2, 16 bis 22. Sie sollen sich auch von solchen distanzieren, die eine unbiblische Lehre über Jesus Christus vertreten, zum Beispiel seine Gottheit leugnen. Es gibt sie heute auch zunehmend, dass die Gottheit Jesu Christi geleugnet wird, selbst in evangelikal sich nennenden Kreisen. Das ist natürlich entscheidend, weil es heißt in 1. Johannesbrief, wer den Sohn hat, hat das Leben, wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Und der Sohn Gottes ist eben genauso göttlich wie sein Vater, genauso göttliches Wesen. Ja. Gott von Gott, haben es die Väter früher gesagt. Er ist zwar unter dem Vater, der Vater ist größer als ich, sagt der Herr Jesus, aber wenn er der Sohn Gottes ist, gehört er eben auf die Seite Gottes und ist kein Geschöpf wie etwa Engel oder Menschen. Es wird gerade von Sekten ja immer wieder so dargestellt oder auch vom Islam, dass Jesus nur ein Mensch oder Geschöpf oder Engelwesen oder ähnliches sei. Davon muss man sich ganz klar distanzieren, weil hier auch das Heilszentrum massiv angetastet wird. Also ganz klar, mit Sekten dürfen wir nichts zu tun haben, die gegen die biblischen Grundwahrheiten streiten und die diese verleugnen. Natürlich ist auch unser Erkenntnis Stückwerk. Wir irren alle mannigfaltig. Und deshalb dürfen wir uns auch gegenseitig ermahnen, korrigieren. Das möchte ich auch betonen. Wir sollen auch nicht vorstellt sein mit einem Ausschluss oder mit einer Trennung. Man kann ja andere ausschließen, wenn die Mehrheit erkennt, dass eine Minderheit eine Irrlehre vertritt oder Sünde gutheißt, massive Sünde hineinträgt. Aber wenn die Mehrheit schon umgefallen ist und der Irrlehre verhaftet, dann muss die Minderheit überlegen, was sie tut, in der Gemeinde auch. Ja. Das sind alles schwierige Dinge und man kann das auch nicht pauschal entscheiden. Aber wenn die Mehrheit schon von Irrlehren durchsäuert ist, dann ist die Chance schon viel geringer geworden. Wenn sie nicht mehr hörbereit sind, dass sie noch umkehren. Die Chance ist dann geringer geworden. Und deshalb wird auch morgen früh dann sich der Abschnitt anschließen, 1. Korinther 1, 18 folgende, das Wort vom Kreuz. Da geht es ums Zentrum. Denn gerade ihr Lehrer, sie tasten immer das Kreuz an, den Gekreuzigten selber und auferstandenen, wiederkommenden Herrn Jesus Christus. Und damit reißen sie das Zentrum hinweg oder wollen es. Sie können es ja nicht, aber Jesus bleibt das Zentrum, ob sie es wollen oder nicht. Aber für sie ist dann der Herr nicht mehr das Zentrum, sondern ihr eigenes Ich, ihre eigenen Philosophien, ihre eigenen Gedanken. Und damit haben sie sich vom Herrn und damit auch von seiner Gemeinde innerlich schon entfernt und äußerlich vielleicht noch nicht. Und weil heute so viele ungläubige Theologen in vielen Kirchen wirken dürfen, sieht es so aus, wie es ist in vielen Kirchen. Ja. Das ist die große Not. Wer hat noch die Kraft, die Autorität, solche auszuschließen? Ja. Und deshalb ist der Weg heute vieler Gläubiger, dass sie eben sagen, dann versammeln wir uns da, wo das Wort Gottes noch klar gepredigt werden kann. Eine endzeitliche Situation. Nun möchte ich abschließen, ich komme immer noch weiter zum Abschluss, schließe schon mehrfach ab, aber spätestens in 10 Minuten wollen wir den Vortrag zu Ende sein. Noch darauf eingehen, auf die viel strapazierte Stelle, muss man schon sagen, Johannes 17. wo es ja um die Einheit geht. Es wird immer wieder zitiert in der Ökumene, auf dass sie alle eins seien. Das kann man bei jeder ökumenischen Tagung ganz groß an der Wand sehen. Johannes 17, Vers 20 herum, ja, da steht es, oder 21 ist es, glaube ich, auf dass sie alle eins seien. Und das wird natürlich total aus dem Zusammenhang gerissen. So wie es an sich nur Sekten machen sonst. Aus dem Zusammenhang gerissen. Denn wer soll denn eins sein? Wer kann überhaupt eins sein? Eines Geistes. Wenn wir Johannes 17 lesen, das können wir aus Zeitgründen jetzt nicht mehr tun, aber ich möchte zusammenfassen, dann erkennen wir einen ganz klaren Unterschied zwischen der Gemeinde des Herrn Jesus Christus und der Welt. Als im Sinne eines von Gott losgelösten Machtbereichs des Fürsten dieser Welt, des Fürsten der Finsternis, des Teufels. Wir können niemals eins sein mit der gottfernen Welt. Wir leben zwar in der Welt, wir sind aber nicht von der Welt. Auch ein bekannter Satz, der sich aus der Bibel ableiten lässt. So. Wir leben in der Welt als Licht und Salz und Sauerteig, aber wir sind nicht von der Welt. Hoffentlich nicht, ja, wenn wir immer noch von der Welt inspiriert werden in unserem Denken und Handeln, dann sind wir nicht wirklich im Herrn. Und eins kann man nur sein, wenn man vom Herrn ist. Deshalb vielleicht, ich kann ja nicht ganz Johannes 17 lesen, aber doch die entscheidenden Verse, weil es ja da auch gerade um die Frage geht, Einheit und Spaltungen. Und die Ökumene, auch die Allianz, die wollen ja die Einheit wieder herbeiführen der Christen, ein lobenswertes Ziel. Aber man versucht es halt organisatorisch durch äußere Institutionen, während ich überzeugt bin, dass die Gemeinde Jesu ein unsichtbarer Organismus ist, der ohnehin schon besteht als in einer Einheit, so wie ich es vorhin schon erklärt habe. Die Wiedergeborenen, sie erkennen einander auch so. Nun, hier steht ganz klar, was diese Einheit voraussetzt. Lies einfach mal ab Vers 9, Johannes 17 ab Vers 9. Ich bitte für Sie, also für die Jünger, und bitte nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Und alles, was mein ist, das ist dein, und was dein ist, das ist mein, und ich bin in ihnen verherrlicht. Ich bin nicht mehr in der Welt, sie aber sind in der Welt. Und ich komme zu dir, heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Und dann, ich springe das weiter, Vers 14, ich habe ihnen dein Wort gegeben. Das ist ein wichtiges Kriterium, das Wort Gottes. Und die Welt hat sie gehasst, weiteres Kennzeichen, ja, die Welt lehnt die Jünger ab. Denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Da haben wir schon gehabt, jetzt in der Welt, aber nicht von der Welt. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Es ist interessant, dass das wiederholt wird, dieser Kernsatz. Das muss nochmal ganz besonders betont werden. Nicht von der Welt, nicht die Einheit, die heute die Weltökumene machen will, mit allen Religionen sogar. Das ist ja ein Götzendienst ersten Ausmaßes, ja? Übertretung des ersten Gebots. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Das ist zentral. Eins sind die, die geheiligt sind in der Wahrheit. In Jesus selber, der die Wahrheit ist, und auch Gottes Wort als die Wahrheit festhalten. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie auch in die Welt. Also sie sind in der Welt, sind aber nicht von der Welt und werden gesandt in die Welt, um zu missionieren. Das ist was anderes, als sich mit der Welt eins zu machen. Und mit den Religionen und mit allen Konfessionen, ohne die Wahrheitsfrage noch stellen zu wollen oder zu dürfen. Darf man ja heute gar nicht mehr stellen, wird man ausgeschlossen. Ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Und jetzt kommt das, was immer wieder zitiert wird. Nachdem das alles schon vom Herrn Jesus gesagt worden ist. Jetzt erst kommt es, aber in dem Kontext, in dem Zusammenhang. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins seien. Ganz klar, nur die Gläubigen sind das. Und zwar durch ihr Wort, das ist das Wort, das jetzt auch niedergeschrieben ist in der Heiligen Schrift, die ja abgeschlossen ist mit Offenbarung 22. Durch dieses Wort, die zum Glauben kommen, die sind eins. Die sollen eins sein. Ja, ich denke, das muss ich jetzt nicht weiter begründen. Ich möchte noch schließen mit einem Zitat von John MacArthur in seiner auch sehr wertvollen Auslegung des ersten Korintherbriefes. Dazu möchte ich noch Folgendes lesen, abschließend jetzt. Im Griechischen bedeutet, dass ihr alle einmütig seid, wörtlich, dass ihr alle dasselbe redet. Nichts ist für Junggläubige und Ungläubige, die über Christi Ansprüche nachdenken, verwirrender als widersprüchliche Aussagen von angeblich reifen und gebildeten Gläubigen über das Evangelium, die Bibel oder das Leben eines Christen. Wenn in einer Gemeinde jeder seine eigenen Ansichten und Auslegungen hat oder sie sich deshalb in verschiedene Gruppierungen aufteilt, ist das eines der verheerendsten Dinge. Also ich sage es mit meinen Worten, wenn totaler Pluralismus in der Gemeinde herrscht, gar keine Lehrfestlegung da ist. Ich sage auch dazu, es muss nicht in einer Gemeinde unbedingt ein ausformuliertes Bekenntnis vorhanden sein. Aber man sollte in etwa das gleiche Bibelverständnis doch haben in den wesentlichen Fragen und sich korrigieren lassen von der Schrift her und auch von Brüdern, die vielleicht mehr Einblick in manche Stellen auch haben. Also es kann nicht sein, dass der eine die Richtung lehrt, der andere in die gegensätzliche Richtung. Es kann auf Dauer nicht gut gehen. Wenn es sich nicht klären lässt auf der Grundlage des Wortes Gottes, ist es um des Friedens willen besser, sich zu trennen. Das ist jetzt ein seelsorgerlicher Rat. Denn sonst, man hat schon gehört in Gemeinden, der eine predigt in die Richtung, der andere in die gegenteilige. Und sogar im Gebet, der eine betet in die Richtung, der andere in die gegenteilige. Ja? Herr, korrigiere den Bruder, der vor mir gebetet hat. Das ist natürlich absurd, aber sowas hat man alles schon erlebt. Ne? Ist nicht gut auf Dauer. Kann vielleicht mal eine Zeit lang so sein, bis man Dinge klären kann. Ja, wir sind alle Menschen mit Stückwerkerkenntnis, aber da sollten die Ältesten aktiv werden und dann doch sagen, wir prüfen das noch weiter anhand des Wortes Gottes und dann sagen wir auch, das ist jetzt unsere Lehrrichtung. Ja. Ich lese weiter, was jetzt John MacArthur da so schreibt. Er ist ein begnadeter Bibellehrer in den USA. Damit eine örtliche Gemeinde geistlich gesund, einmütig und wirkungsvoll sein kann, müssen ihre Glieder zuerst lehrmäßig übereinstimmen. Die Gemeindeglieder sollten sich nicht an der Lehre bedienen und auswählen wie an einem kalten Buffet. Es sollte auch nicht unterschiedliche Gruppen mit eigenen Prägungen und Leitern geben. Selbst wenn diese Gruppierungen nebeneinander existieren und sich gegenseitig tolerieren, ist lehrmäßige Verwirrung und geistliche Schwachheit unvermeidbar. Ich ergänze zum Beispiel, wenn man dann missioniert auf die Straße geht und dann kommen Leute und ja, und dann sagt der eine das, der andere jenes, ist dann sehr verwirrend und gefährlich. Weiter, MacArthur. Bedauerlicherweise herrscht heute in vielen Gemeinden und sogar in einigen Bibelschulen diese Bandbreite in lehrmäßigen und ethischen Fragen, auch schon in ethischen, moralischen Fragen. Oft besteht eine soziale und organisatorische Einigkeit, doch lehrmäßig, ethisch und geistlich sind die Glieder verwirrt und verwirrend. Sie halten nicht einmal an den unbestrittenen Tatsachen und Absolutheiten der Heiligen Schrift fest. Es gibt keine beständigen und verbindlichen Verpflichtungen. Man geht keine Verpflichtungen gegenüber vorübergehenden Überzeugungen ein. Viele Menschen, sogar gläubige Christen, wollen keine Absolutheiten in der Lehre oder Ethik, aus dem einfachen Grund, weil absolute Wahrheiten und Maßstäbe absolute Akzeptanz und absoluten Gehorsam fordern. Das will man heute nicht mehr. Ja, bei uns kann man alles glauben. Ich bin jetzt auch in die Gemeinde eingeladen. Ich sage nicht, wo. Ich habe gesagt, was lehrt ihr denn so über Endzeit? Ich soll über Offenbarung dort sprechen eine Woche. Ja, wir haben da noch gar keine feste Vorstellung. Deshalb sollen sie ja mal kommen. Freue ich mich, ja. Ich kann da richtig lehrprägend wirken jetzt. Aber schon seltsam, ja. Okay, ich sage nicht, wo das ist. Ich schließe noch ab, noch ein paar Sätze an John MacArthur. Dann wollen wir beten. Und dann könnt ihr auch noch Fragen stellen anschließend. Bei Gottes Wahrheiten gibt es keine gegensätzlichen Sichtweisen. Keine gegensätzlichen Sichtweisen, die beide richtig sein können. Natürlich können wir die Lehre nicht kennen, wenn sie nicht vollkommen oder deutlich offenbart wurde. Aber Gott ist weder verwirrt, noch widerspricht er sich selbst. Wichtiger Satz. Aber Gott ist weder verwirrt, noch widerspricht er sich selbst in seinem Wort. Er ist mit sich selbst nicht uneins und dasselbe gilt auch für sein Wort. Folglich beharrt Paulus auf der Einheit der Lehre unter den Korinthern und allen Gläubigen, einer Einheit, die vollkommen auf Gottes Wort gegründet ist. Das ist die Basis, allein das Wort Gottes. Er ermahnt sie, Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus. Das bedeutet, dass es Übereinstimmung mit Gott, seinem Willen und seinem Wort geben muss. Zitat Ende. Und das ist auch für uns wichtig, wenn wir uns in unseren Gemeinden in der Lehre vielleicht nicht in allem eins sind, dann sollten wir uns hinsetzen, Bibelstudium machen, beten, dass der Herr uns leitet und die Auslegungsregeln anwenden, die ich genannt habe. Wortsinn als Wortsinn ernst nehmen, geistlichen Sinn als geistlichen Sinn, aber nur da, wo es der Zusammenhang erfordert. Ich werde darauf noch eingehen morgen Abend, wo es um die Frage geht, geistliche Dinge können nur von geistlichen Menschen verstanden werden. Was heißt das eigentlich? Heißt es, dass wir die Schrift total umdeuten können, wie es uns passt? Vergeistlichen nennt man das dann. Oder heißt es, dass wir vom Geist geleitet die Bibel so verstehen, wie es im Wortsinn gemeint ist zunächst und dann fragen, ob vielleicht noch weitergehende Deutungen sinnvoll und möglich sind? Das sind alles komplizierte Fragen, aber sehr wichtig und aktuell. Möge der Herr uns auch dabei leiten. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Wir können dazu aufstehen. Lieber Herr Jesus Christus, wir sehen mit großer Trauer, wie viele Spaltungen es heute gibt. Ja, manchmal müssen sie auch sein. Aber da, wo es nicht sein müsste, wo es persönliche Rivalitäten sind und Machtstreben, da greif du ein und schenke Versöhnung, Herr. Erbarm dich. Mach auch uns ein weiches Herz, dass wir versöhnungsbereit sind, dass einer sich in Demut unter den anderen stellt. Und wo lehrmäßige Trennungen nötig sind, da bring auch die Irrlehrer zurecht, dass sie noch umkehren und Buße tun und dass die Einheit in der Wahrheit entstehen kann. Allein durch deine Gnade, durch deinen Geist, in deiner Kraft und Liebe und Wahrheit. Amen.